Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen hier. Ich freue mich über jede und jeden, der heute Morgen hier ist unter uns. Und ich möchte einfach mal mit einer Frage starten. Nee, das brauchen wir noch nicht. Alles weg, der kommt noch nicht. Das kommt dann. Ich möchte mal mit einer Frage an euch starten. Und zwar, wann habt ihr das letzte Mal so richtig Durst gehabt? Ich meine jetzt nicht so diesen Durst, wenn man gerade im Garten gearbeitet hat und dann sagt, boah, 30 Grad und Gartenarbeit, jetzt gehe ich mal schnell rein und trinke mal einen halben Liter Wasser oder ein anderes Getränk. Oder wenn du Sport gemacht hast und sagst, ey, jetzt ne, Stadtradeln, habt ihr voll rein, Flasche aus dem Halter und getrunken. Nein, ich meine das Gefühl, wenn dein Hals brennt, die Lippen trocken sind und jeder deiner Gedanken um das nächste Glas Wasser kreist. Ich habe das nicht oft erlebt, muss ich sagen. Heutzutage sehe ich es öfter mal bei Patienten, die nichts trinken dürfen. Die sagen dann auch mal, wann darf ich jetzt endlich wieder was trinken? Aber ich selber habe es einmal erlebt, als Claire und ich in Afrika waren. Schon lange her, 1990 war das. Und wir hatten da mal einen Tag frei und dann haben wir einen Ausflug gemacht in die Berge. Lesotho, wir waren im südlichen Afrika, in Lesotho ist ein Bergland und ich liebe Berge. Und was liegt da näher an so einem freien Tag, dann mal in die Berge zu gehen. Unser Krankenhaus, das lag an den Füßen der Maluti-Berge, konnte man immer sehen. Und dann haben wir uns da von jemandem in die Nähe fahren lassen und haben so eine Tagestour geplant. Und wir hatten Wasser dabei, aber der große Unterschied, den wir lernten, ist, bei so viel Hitze ist so eine Flasche schnell leer. Und ein anderer Unterschied ist, dass die Berge dort ganz anders sind als die Berge im Allgäu. Und ich war der Meinung, naja, wo Berge sind, da ist auch Wasser irgendwie, ne? Da kommt dann irgend so ein Bergbach oder was. Das gab es nicht, da war kein Wasser. Wir waren den ganzen Tag unterwegs. Und ich erinnere mich, dass wir dann irgendwann am Nachmittag oder so eine Stelle fanden, wo so ein feuchtes Moos am Felsen war. Und du konntest dann so reindrücken und dann hattest du etwas Wasser an der Hand, hast das dann aufgeschleckt. Das war unser Wasser für den Tag gewesen. Na gut, wir haben es überstanden, aber es war nicht so clever, mit so wenig Wasser unterwegs zu sein. Und diese Flasche hier ist leer und sie steht heute mal symbolisch hier für ein Gefühl, das du vielleicht kennst. Du bist innerlich ausgetrocknet, deine Kraftreserven sind aufgebraucht und du willst nur noch raus, du willst nur noch weg. Vielleicht steht diese leere Flasche aber auch für einen ungestillten Lebensdurst. Pläne, Ideen, Wünsche, Sehnsüchte in deinem Leben, die nicht in Erfüllung gehen oder gegangen sind. Von Menschen, denen es genauso geht, handelt unser heutiger Predigttext, den uns jetzt die Sarah vorlesen wird. Wenn ihr mitlesen wollt, das ist 1. Mose 16.
Abrams Frau Sarai war kinderlos geblieben. Sie hatte eine ägyptische Sklavin namens Hagar und sagte eines Tages zu Abram, »Der Herr hat mir Kinder versagt, aber du könntest mit meiner Sklavin schlafen. Vielleicht komme ich durch sie zu einem Sohn.« Abram hörte auf seine Frau. So gab Sarai ihm ihre ägyptische Sklavin zur Nebenfrau. Abram und seine Familie lebten damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abram schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte sich Sarai bei Abram: »Mir geschieht Unrecht und du lässt es einfach zu. Ich habe sie dir zur Frau gegeben, aber jetzt, wo sie weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Daran bist du schuld. Der Herr soll entscheiden, ob du im Recht bist oder ich. Sie ist doch deine Sklavin und gehört dir sowieso. gab Abram zur Antwort: Du kannst mit ihr machen, was du willst. Von da an fügte Sarai ihrer Sklavin so viel Demütigungen zu, dass Hagar schließlich davonlief. Der Engel des Herrn fand sie in der Wüste bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Er fragte sie: Hagar, Sarais Sklavin, wo kommst du her und wohin bist du unterwegs? Sie antwortete: Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Er versprach ihr: Ich will deine Nachkommen so zahlreich machen, dass niemand sie zählen kann. Du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen, fuhr er fort. Nenne ihn Ismael, Gott hört, denn der Herr hat dich gehört, als du über dein Elend geklagt hast. Dein Sohn wird ungestüm sein, wie ein Wildesel. Er wird mit allen im Streit liegen und von allen bekämpft werden. Selbst seinen Brüdern wird er sich entgegenstellen. Da nannte Hagar den Herrn, der mit ihr geredet hatte: Du bist der Gott, der mich sieht. Denn, sagte sie, hier konnte ich einen Blick auf den erhaschen, der mich sieht. Darum nennt man den Brunnen seither Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und ich lese noch aus Genesis 21, Abvers 14. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er holte Brot und einen Schlauch mit Wasser und legte Hagar beides auf die Schultern. Dann schickte er sie zusammen mit Ismael fort. Hagar irrte ziellos in der Wüste bei Beersheba umher. Als das Wasser im Schlauch zur Neige ging, ließ sie den Jungen unter einem der Sträucher zurück, ging ein gutes Stück weiter und kauerte sich auf dem Boden. Ich kann nicht mit ansehen, wie das Kind stirbt, klagte sie und brach in Tränen aus. Aber Gott hörte das Stöhnen des Jungen, und der Engel Gottes rief vom Himmel aus nach Hagar. »Warum bist du so verzweifelt, Hagar?«, fragte er. »Du brauchst keine Angst zu haben. Gott hat gehört, wie der Junge dort unter dem Strauch stöhnt. Geh zu ihm, nimm ihn an die Hand und hilf ihm auf. Ich will ihm zum Stammvater eines großen Volkes machen.« Dann öffnete Gott ihr die Augen, und sie entdeckte einen Brunnen. Sie ging hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab Ismael zu trinken. Gott kümmerte sich auch weiterhin um den Jungen. Er wuchs in der Wüste auf und wurde ein Bogenschütze. Ismael ließ sich in der Wüste Paran nieder und seine Mutter gab ihn eine Ägypterin zur Frau.
Wir sind ja in einer Predigtserie über Abraham und wollen in der Lebensgeschichte von Abraham, seiner Geschichte mit Gott, erkennen, wo finden wir da das Evangelium von Jesus Christus. Und der Teil, der heute dran ist, den habe ich mal genannt, ein Gott, der mich sieht, naheliegend bei diesem Text. Und nun wissen wir ja, dass Abraham oder Abram, wie er zu diesem Zeitpunkt noch heißt, sein Name wird ja von Gott später in Abraham verändert, dass Abraham in den drei großen Weltreligionen, bei den Juden, den Muslimen und bei den Christen, ein hochgeehrter Glaubensheld ist. Er ist ein Vorbild für Treue, authentisches Leben mit Gott und wird geehrt. Und deswegen frustriert natürlich diese Geschichte irgendwie, wenn wir die hören, denn das passt gar nicht so in so ein Vorzeigevorbild, wie wir uns erwarten, dass Abraham eigentlich sein sollte. Und wir fragen uns zu Recht, was ist denn das für eine Geschichte? Und wenn du jetzt vielleicht neu hier bist in der Kirche und noch gar nicht so in der Bibel unterwegs bist, dann sagst du dir, ja, die Bibel ist voll von irgendwelchen altmodischen, rückwärtsgewandten Geschichten, rechtfertigt Sklaverei, ist frauenfeindlich, gewalttätig. Und wir fragen uns, warum steht das alles in der Bibel, im Wort Gottes? Der Grund ist, die Bibel verschweigt uns nicht. Sie ist ein ehrliches Buch und sie ist nicht ein Buch von lauter tadellosen Menschen, die unsere Vorbilder sind, sondern die Berichte in der Bibel handeln von Menschen wie du und ich, Menschen mit Fehlern, Aber diese Menschen erleben, wie Gott in ihr Leben eingreift und handelt. Und dadurch wird ihr Leben geprägt und verändert. Und so müssen wir diese Geschichte auch verstehen und versuchen zu verstehen, da einzutauchen, dass hier Abraham nicht ein Vorbild ist, weil er so gut war, so fehlerfrei gelebt hat, sondern weil er ein Mensch ist, dem Gott auch trotzdem Gnade schenkt. Und wir wollen uns mal die vier Personen anschauen, die in dieser Geschichte vorkommen. Auf der nächsten Folie sehen wir die. Da haben wir einmal die Sarai, die frustrierte, kinderlose Ehefrau, die Hagar, die ausgebeutete Sklavin, den Abram, der feige agierende, die Verantwortung wegschiebende Ehemann und dann noch diesen Engel des Herrn, diesen geheimnisvollen Retter, der auftritt in dieser Geschichte zweimal. Und wir werden sehen, alle Menschen in dieser Geschichte verhalten sich problematisch, fehlerbehaftet, schlecht, gegen Gottes Idee eigentlich, wie wir leben sollten. Und doch schenkt ihnen Gott Gnade und Segen. Und das ist schon mal vorweggenommen eine mutmachende Botschaft aus diesem Text. Aber jetzt der Reihe nach, denn von jeder dieser vier Personen können wir etwas lernen. Und wir starten auf der nächsten Folie mal mit Hagar, der ausgebeuteten Sklavin. Wie war die Situation da genau? Da gab es also den Abram und die Sarai und wir wissen aus einer Episode vorher, in den Kapiteln vorher, dass sie in Ägypten gewesen waren und auch dort hat Abraham eigentlich sich sehr unrühmlich verhalten und versagt. Am Ende jedoch geht es gut aus für ihn und der Herrscher in Ägypten beschenkt ihn sogar noch reich und unter anderem lesen wir da, dass er auch Sklaven bekommen hat. Und wir gehen mal davon aus, dass die Sarai auch aus dieser Zeit zu Abrahams Haus mit dazugehört hat. Die Situation ist jetzt so, dass schon 10 Jahre vergangen sind, seit Gott das zweite Mal zu Abraham gesagt hat, ich werde ein großes Volk durch dich erwecken und diese Verheißung, dieser Bund, Mark hat vor 2 Wochen auch darüber gepredigt, das ist schon wieder 10 Jahre her. Und Abraham, das können wir so zurückrechnen aus den Angaben, die dort sind, ist 86 Jahre alt und Sarai 76 Jahre. Aus unserer heutigen Sicht natürlich nicht mehr in der Lage, Kinder zu bekommen. Wobei die Menschen damals schon noch rüstiger waren. Ne? Neulich habe ich bei Josua gelesen, dass er mit 80 noch kampffähig war. Also so hier von wegen arbeiten bis 70 ist da gar kein Problem. Ne? Okay, ne, es waren damals die Leute waren schon ein bisschen fitter, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Aber wir gehen mal davon aus, dass das mit dem Kinderkriegen hier bei Sarai schon durch war. Ne? Und sie haben keinen Sohn. Und Sarai hat es auch abgeschrieben. Das können wir aus dem Vers 2 schon entnehmen. Ne? Da steht, der Herr, sagt sie zu Abraham, der Herr, also Gott, Yahweh, hat mir Kinder versagt. Da kommt nichts mehr. Und im Grunde beschließen sie nicht mehr auf Gott zu warten, sondern selber die Dinge in die Hand zu nehmen. Und was wir jetzt da so als Vorschlag von Sarai lesen, das stößt uns natürlich ab, weil es in unserer Kultur ja nicht nachvollziehbar ist, jetzt eine andere Frau zu nehmen und zu sagen, so, die soll jetzt an meiner Stadt hier ein Kind gebären. Wobei, wenn man so an Leihmutterschaft denkt, gibt es schon auch wieder, ne? Vielleicht ein bisschen sterilisierter oder so, ne? Aber damals war das kulturell üblich. Ihr müsst euch jetzt mal darauf einlassen, auf die damalige Kultur. Und da war das absolut akzeptiert und legal, wenn eine Frau kinderlos war, dass dann eine andere, ich sage es mal Nebenfrau, zweite Frau, Sklavin, an ihrer Stelle ein Kind ausgetragen hat von dem Familienoberhaupt. Einfach warum? weil die Familie und Kinder zu haben zu den wichtigsten Dingen überhaupt gehörte. Und es war absolut üblich und akzeptiert, auf diese Art und Weise eine Familie zu erhalten und zu gründen. Und Kinder, die jetzt die Magd, Hagar, die Sklavin, muss man eigentlich sagen, bei Luther steht Magd, ist ein bisschen euphemistisch, bekommt, sind rechtlich Sarais Kinder. Ist auch brutal, ne? Hagar ist als Sklavin das Eigentum, also, ne, also mein Mobiltelefon ist mein Eigentum. Okay, ist nicht dein Telefon, ist mein Telefon. Hagar war Sarais Eigentum, wie ein Gegenstand. Das war die Kultur damals. Brutal. Und so geschieht es, Hagar wird schwanger und wie es dann auch so kommt, das bewirkt dann für diese Sklavin eine Veränderung ihres Status. Auf einmal ist sie jemand. Sie trägt ja jetzt das Kind des Familienoberhauptes. Jetzt hat sie auf einmal einen ganz anderen Wert. Und da verhält sie sich nicht clever, aber so ist, sind wir Menschen. Der neue Status, der neue Wert, den sie hat, den will sie jetzt auch zeigen. Und vielleicht kann man sich so vorstellen, dass in so einer Sklavenhaltergesellschaft normalerweise ein Sklave oder eine Sklavin gar nicht aufschaut, sondern gebeugt rumgeht und das tut, was man ihm sagt, ne? Und wenn jetzt Hagar merkt, ich bin jetzt richtig wichtig, in mir wächst die Zukunft von dieser Familie, dann hebt sie ihr Haupt und schaut ihrer Herrin in die Augen. Aber nicht nett, sondern schau mal einer an. Ich kann das, was du nicht kannst. Dein Mann, Abraham, der findet mich vielleicht jetzt besser als dich. Und so kommt es dazu, dass Sarai natürlich sich zurückgesetzt fühlt und sich dann mehr und mehr, immer drastischer bei Abraham beschwert. Und Abraham duckt sich weg. Ganz am Anfang schließt er sich auch mal relativ kritiklos Sarais Vorschlag zur Familienplanung an, gegen Gottes Verheißung. Und dann schiebt er im weiteren Verlauf seine Verantwortung weg. In Vers 6 sagt er, sie ist doch deine Sklavin, gehört dir sowieso, kannst machen mit ihr, was du willst. Und die Konsequenz für diese Sklavin, für Hagar, ist, sie wird maßlos gequält. Das ist auch die Wahrheit dieser Geschichte. So viel zu Glaubenshelden und Vorbildern. Sie wird einfach nur schikaniert, weil Sarai ihren Frust an ihr auslässt und nochmal richtig sie zeigen lässt, wer hier die Macht hat. Und das ist letztendlich eine Konsequenz, wenn wir Gottes Wege verlassen, seine Idee für unser Leben. Konsequenz ist in diesem Fall eine höchst brutale, dysfunktionale Familiensituation. Und nochmal frage ich, wo ist jetzt das Vorbild? Und die Bibel erzählt uns eben nicht von Menschen, die so vorbildlich sind, dass Gott sie dafür segnet, sondern umgekehrt. Nein, Gott wendet sich in seiner Gnade und Barmherzigkeit immer wieder diesen Menschen wie Sarai und Abraham und dir und mir zu. Nicht für das, was wir getan haben, liebt uns Gott, sondern wir lieben Gott für das, was er für uns getan hat. Und am Ende sagt sich diese Sklavin, alles, nur nicht mehr hierbleiben. Meine Flasche ist sowieso schon lange leer. Ich gehe fort. Und sie flieht in die Wüste. Das ist ja ziemlich aussichtslos, muss man jetzt mal sagen, ne? Sie wird auch nur wenig Wasser dabei gehabt haben. Und sie flieht in die Wüste. Und dort begegnet ihr letztendlich Gott. Und deswegen können wir aus Hagars Geschichte auch noch etwas mitnehmen. Gott sagt nämlich zu ihr, der Engel des Herrn spricht zu ihr, geh zurück und ordne dich unter. Vers 9. Kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Und damit verknüpft er auch für diese Sklavin eine Perspektive, einen Segen. Er sagt, ich will deine Nachkommen so zahlreich machen, dass sie niemand zählen kann. Du wirst schwanger, wirst einen Sohn bekommen. Und das ist ja das größte Geschenk und die größte Verheißung, die man damals in der Kultur einer Frau geben konnte. Durch dich wird ein großes Volk werden. Das war der höchste Wert, den Frau damals haben konnte. Aber es ist verknüpft an dieses Umkehren und Zurückgehen und sich unterordnen, was ja richtig, richtig schwierig für Hagar gewesen sein muss. Aber wir sehen in der Geschichte, dass sie es gemacht hat. Wir sehen, dass sie es letztendlich gemacht hat. Und das, obwohl sie das große, ganze Bild ja nicht sehen konnte, sondern nur diese Worte von diesem Engel des Herrn. Geh mal zurück und mach das. Und dann wird aus dir ein großes Volk werden. Und die Frage ist an uns, können wir solche Umwege Gottes in unserem Leben akzeptieren, wenn wir nicht das große Bild sehen und nur die Situation, in die Gott uns hineingestellt in unserem Leben und wir sagen, das ist eigentlich wie Flasche leer, ich will lieber weg hier. Wenn Schwierigkeiten in unserem Leben auftreten, können wir dann Gott weiter vertrauen? Jetzt schauen wir mal auf Sarai und Abram. Vielleicht zuerst mal auf die Sarai, genau. Das Spannende ist ja, dass Sarai hier, sie heißt ja auch später Sarah, jetzt noch Sarai, ich switche da immer hin und her, dass Sarai hier zu Abram sagt, der Herr hat mir Kinder versagt. Also sie glaubt an Gott, eine gläubige Frau. Sie erkennt auch, dass Gott der Herr über Leben ist. Leben zu geben, Leben zu nehmen. Also sie ist in gewisser Weise eine fromme Frau. Und das Seltsame ist, dass sie trotz dieses Wissen, dieser Überzeugung, jetzt nicht das Vertrauen in Gottes Zeitplan wählt, nicht daran festhält, sondern einfach den vernünftigen menschlichen Weg geht. Für uns klingt er ja ein bisschen strange mit dieser Nebenfrau und dieser Leihmutter und so weiter. Aber lösen wir uns mal von diesem kulturellen Hintergrund und nehmen einfach mal zur Kenntnis, anstelle Gott zu vertrauen, der gesagt hat, aus Abraham wird ein großes Volk werden, sagt sie sich, mit mir wird das sicherlich nicht mehr passieren, also muss ich einen anderen Weg wählen. Warum? Denkt sie vielleicht an das Sprichwort, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott? Übrigens glauben viele Menschen, dass es in der Bibel steht, steht aber nicht in der Bibel. Das ist nicht biblisch. Oder war es, und das ist natürlich viel wahrscheinlicher, der riesengroße Druck in der damaligen Gesellschaft, kein Kind zu haben? Das ist für uns ja nur teilweise verständlich, denn wir erleben ja gerade quasi eine Gegenbewegung, dass es sehr unpopulär wird, Kinder zu haben und man, Mann und vor allen Dingen Frau, sich überhaupt gar nicht mehr dadurch definiert, ein Kind zu haben. Das ist für uns ja schon richtig fremd geworden in unserer Gesellschaft. Und wir denken vielleicht, bin ich froh, dass ich nicht mehr in einer Zeit lebe, in der so etwas gedacht und gemacht wurde. Aber ich warne dich, sei nicht zu schnell. Denn wie ist das bei uns? Wir haben zwar eine Gesellschaft, in der jeder einzelne Mensch scheinbar frei ist und individuell entscheiden kann, aber es ist doch so, um ehrlich zu sein, dass auch in unserer Kultur und Gesellschaft viele Wertvorstellungen unser Bild ganz stark prägen. Wer du bist, wie viel du wert bist. Sind wir wirklich frei? Ist es nicht so, dass egal in welcher Gruppe du lebst, in der breiten Gesellschaft oder in irgendeiner Subgruppe, selbst wenn du in einer alternativen Subgruppe der Gesellschaft lebst, die gegen den Mainstream ist, hast du auch dort Regeln, die dir auferlegt werden. Und du giltst auch nur dort etwas, wenn du dich entsprechend benimmst. Und so ist es in der Gesellschaft auch. Es sind vielleicht heute nicht mehr die Kinder, für die du gehypt wirst, aber vielleicht ist es deine Karriere, dein Erfolg, das, was du nach außen darstellst und hast. Und sind wir wirklich frei davon? Und deswegen stelle ich sozusagen aus Sarahs Leben fest, dass sie, die ja offiziell frei war, eine Gutsherrin, sage ich mal, von diesem ganzen Abraham-Betrieb da, die Chefin, eigentlich in ihrem Inneren zutiefst gefangen war. Gefangen in ihrer kulturellen Vorstellung, dass sie nur etwas wert ist, wenn sie Kinder hat. Und ich stelle die Frage an uns heute, wo sind wir gefangen in unserer Kultur, weil unsere Gesellschaft oder Kultur uns durch einen Wert kettet, den wir nicht erfüllen. Vielleicht Erfolg, vielleicht Schönheit, vielleicht Geld. Und Sarai stellt uns die Frage, können wir Gottes Zeitplan vertrauen? Und wo bin ich von meiner Kultur versklavt, dominiert, in einer inneren, nach außen nicht sichtbaren Sklaverei? Vielleicht hat Sarai auch gedacht, ja, Gott hat das verheißen mit dem Volk und mit dem Segen für alle Nationen, aber durch Abraham. Nicht durch mich, mich hat er ja gar nicht erwähnt. Das stimmt auch bis dahin. Und vielleicht hat Sarah sich gedacht, naja, dann halt vielleicht durch eine andere Frau. Hauptsache Abraham ist dabei. Ja, auch noch möglich. Und ich finde es so gut, dass Gott später explizit auch Sarai oder Sarah mit hineinnimmt in diese Verheißung, damit das nochmal klar ist. Aber trotzdem müssen wir feststellen, Gottes Zeitplan ist sehr, sehr lang, zu lang für diese Menschen in dieser Geschichte. Sie können daran nicht mehr festhalten und gehen ihren eigenen Weg. Und jetzt kommen wir zu Abraham. Abraham hört auf Sarai, nicht mehr so sehr auf Gott. Seine tollen Gottesbegegnungen sind schon so ein bisschen verblasst mit den Jahren. Und es gibt eine interessante verbale Parallele zu der Geschichte im Garten Eden. Auch dort nahm die Frau die Frucht und gab sie dem Mann. Hier nimmt Sarai Hagar und gibt sie Abraham. Dort hörte Adam auf seine Frau und hier hört Abraham auf seine Frau Sarai. Und das sind die gleichen, im Hebräischen die gleichen Vokabeln, Wörter, die dort verwendet werden. Und es drängt sich so eine Parallele auf, die unterstreicht, dass letztendlich die geistliche Verantwortung für diese ganze dysfunktionale Schlamassel-Situation der Mann hat, Abraham. Er hat die Verantwortung, sich zu entscheiden, und er entscheidet sich falsch. Warum macht er das? Ist es mit Bequemlichkeit, so Happy Wife, Happy Life, Hauptsache die ist glücklich, dann machen wir das jetzt halt mal so, dann ist das Leben für mich auch leichter, kann dann entspannt meinen Hobbys nachgehen. Oder hat er sich im Grunde auch passiv der Sichtweise von Sarai angeschlossen, dass das mit der Verheißung von Gott irgendwie, ja, Gott hat mich hängen lassen, da wird nichts mehr draus. Aber dieses menschliche Ergebnis bis zu einem gewissen Maß funktioniert ja. Ne? Die Magd wird schwanger. Jetzt kann das losgehen mit der Großfamilie. Aber es ist nicht der Sohn der Verheißung. Und was entsteht daraus? Eine Eskalation, Streit, Konflikt mit Sarai, Ungerechtigkeit, ja, ich würde schon sagen Qual und Folter von Hagar. Und was macht er? Er greift wieder nicht ein, er reagiert eher genervt und desinteressiert, übernimmt keine Verantwortung, er schützt die Beteiligten nicht, er schützt nicht seine Frau vor Hagar, er schützt nicht Hagar vor seiner Frau. Und die Konsequenz seines fehlenden Gottvertrauens ist irrsinnig weitreichend bis heute. Denn Ismael, der Sohn von Abraham, ist der Stammvater aller arabischen Nationen. Und Isaak, der Sohn Abrahams mit Sarai, ist der Stammvater von Israel, den Juden. Und ich muss euch nicht erklären, dass die Prophezeiung, die wir in dem Text auch gehört haben über Ismael, ein Mann wie so ein Wildesel, der in allen mit allen im Streit liegen wird sein ganzes Leben, das ist eine, nicht nur eine lifelong prophecy, das ist eine geschichtliche Prophetie bis zum heutigen Tag, liegen diese beiden, die Nachkommen dieser beiden im Streit. Und es gibt keinen Frieden und es wird da keinen Frieden geben. Es ist letztendlich eine Konsequenz aus dieser Situation, müsst ihr euch mal vor Augen halten. Müsst ihr mal, wie viel Leid ist daraus noch entstanden? Was für Lehren ziehen wir aus Abraham? Da spreche ich jetzt die Männer an. Als Ehemann oder Vater trägst du die Hauptverantwortung für geistliche Entscheidungen. Es gibt den Sohn der Hagar. Das ist der Weg, wie wir Menschen Probleme lösen. Wir haben gute Ideen. Wir setzen in die Tat um. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Die Bibel nennt es fleischlich. Das ist der Begriff fleischlich. Und der Sohn von Sarai, der unmögliche Sohn, der gar nicht medizinisch-menschlich mögliche Sohn, ist der Weg der Gnade, die Gott schenkt, wo du gar nichts dazu tun kannst. Und das ist das, was die Bibel geistlich nennt. Die Frage ist, haben wir den Mut, auf Gottes Zeitplan zu hören, zu achten, auf Gottes Tun zu warten? Diesen Unterschied zwischen diesem fleischlichen Weg, menschlichen Weg und diesem göttlichen Weg, den legt zum Beispiel auch der Apostel Paulus im Galaterbrief, im 4. Kapitel ab Vers 22 aus, könnt ihr auch zu Hause, wenn ihr wollt, mal nachlesen. Da bezieht er sich ganz exakt auf diese beiden Personen, Hagar und Sarai und Isaak und Ismael, und überträgt es auch auf unser geistliches oder fleischliches Leben. Wir sehen also, dass alle Personen in irgendeiner Weise gefangen waren. Hagar äußerlich als entrechtete Sklavin in einer Sklavenhaltergesellschaft, als Besitz von jemand anders. Sarai als innerlich versklavte Frau in den Konventionen ihrer Gesellschaft gefangen, konnte da nicht ausbrechen. Und Abraham auch ähnlich. Wo gibt es denn Freiheit für diese Menschen? Und da kommt jetzt die letzte Person in unserer Geschichte zum Tragen, dieser geheimnisvolle Retter, der auftaucht, der Engel des Herrn. Er kommt zweimal, erstmal um die schwangere Hagar zu retten, um sie wieder zurückzuschicken. Und später, Sarah hat uns diesen Text aus Kapitel 21 noch vorgelesen, diesen Abschnitt, ist es ja so, dass Abraham den älteren Ismael, den heranwachsenden Ismael mit seiner Mutter wegschickt, weil auch da wieder sich der Konflikt anbahnt zwischen den beiden Söhnen, dem älteren Sohn Ismael und dem jüngeren Sohn, dem neugeborenen Sohn Isaak. Und er schickt sie wieder weg, wieder mit einer vollen Flasche, die bald leer ist, und sie landet wieder in der Wüste und Gott begegnet auch ihr dort, der Engel des Herrn. Und warum nennen wir den geheimnisvollen Retter? In der Bibel treten ja immer wieder Engel auf. Ne? Ihr kennt alle Engelerzählungen in der Bibel, bei Daniel, bei Maria, bei Lazarus, bei Johannes in der Offenbarung, in der Apostelgeschichte, im Gefängnis, als Petrus befreit wird, am Grab von Jesus, vorher in Gethsemane kommen Engel und dienen Jesus. Und wann immer Engel auftreten und Menschen so eine Engelsbegegnung haben, ist es in der Bibel so, dass die Engel großen Wert darauf legen, dass sie nicht Gott sind. Es gibt mal so eine Stelle in der Offenbarung, wo Johannes niederfällt vor dem Engel. Ne? Und der Engel ist richtig erschrocken und sagt, nee, ich bin auch nur ein Geschöpf, so wie du. Ich bin nicht Gott. Ne? Also hier, stell dich gleich wieder mal hin. Keine Ehrfurcht vor mir. Ne? Ehrfurcht ist nur vor Gott. Hier aber ist es nicht irgendein Engel, sondern der Engel des Herrn. Das halten wir mal so fest als Bezeichnung. Und er spricht von sich als Handelnder, als Gott Handelnder in der ersten Person. Und er lässt sich als Gott ansprechen. Denn wenn hier Gott steht in diesem Text, du bist der Gott, der mich sieht, sagt Hagar, dann steht da das Tetragrammaton, also Yahweh, wie wir sagen. Und der Engel des Herrn wehrt das nicht ab. Er lässt das so stehen. Und Hagar fragt, habe ich den einen Gott gesehen, den einen und bin noch am Leben, fragt sie sich. Der Engel des Herrn wird im Alten Testament mehrfach erwähnt, spezifisch der Engel des Herrn bei Jakob, bei Mose, brennenden Dornenbusch, Abraham später noch, als er Besuch von Gott bekommt, und bei Bileam, der auf den Engel des Herrn trifft und der ihn hindert, weiter zu reiten, und bei Gideon ist es der Engel des Herrn, und es ist jedes Mal eine Begegnung mit Gott. Aber es ist hier bei Hagar eine ganz natürliche Begegnung, ganz nah, ohne Barriere, zugänglich, ohne Furcht, ohne Distanz. Ganz anders als im Alten Testament sonst Gottes Begegnungen sind. Wenn wir zum Beispiel daran denken, dass das Volk Israel in der Wüste wandert, am Berg Sinai, und Gott ist gegenwärtig und Mose erträgt die Anwesenheit Gottes und das Volk erträgt es nicht, sagt, wir können nicht in der Gegenwart Gottes bleiben, wir müssen hier weggehen. Das ist zu heftig für uns. Gott ist unnahbar, aber hier an dieser Stelle ist er ganz natürlich, ganz nah, ohne Grenze und ohne Furcht. Warum ist das so? Es ist deswegen so, weil der Prophet Maleachi im 3. Kapitel Vers 1 schreibt, als Prophezeiung für die Zukunft, siehe, ich will meinen Engel senden, der vor mir den Weg bereitet. Er wird bald kommen zum Tempel, der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt. Und in Matthäus 11, Vers 10 bezieht sich Jesus direkt im Reden über Johannes den Täufer, auf den sich dieser Text auch bezieht, bezieht er diesen Text auf sich. Johannes ist der Wegbereiter für ihn, Jesus, den Engel des Bundes. Wir dürfen also davon ausgehen, dass der Engel des Herrn im Alten Testament, wenn immer er erwähnt wird, eigentlich Jesus, unser Herr Jesus, ist vor seiner Menschwerdung. Und so sagt Jesus, ich bin der eine, durch den die Herrlichkeit Gottes ganz nahe zu dir kommt, in Gnade, ohne Furcht, ohne Angst. Und hier passiert nichts. Wie kann das sein? Am Schluss unseres Textes sehen wir Ismael, wie er fast verdurstet. Sein Leben ist eine einzige Ablehnung und am Schluss wird er aus dem Haus seines Vaters rausgeschmissen und liegt in der Wüste und stöhnt vor Durst. Und dann lesen wir, dass Gott Ismaels Klagen hört und der Engel Gottes greift ein. Warum? Ismael ist doch gar nicht der Sohn der Verheißung. Er ist kein Israeli. Er ist Sohn einer ägyptischen Magd. Jahrhunderte später erfährt auch ein Sohn Ablehnung bis zum Tod. Jesus, der Sohn Gottes. Aber sein Rufen, als er dürstet und alleine ist am Kreuz, wird nicht gehört. Die Strafe der Gottverlassenheit, die du und ich verdient haben, die hat Jesus getragen. Und seht ihr, Abraham verdient nicht, Vater einer unzählbaren großen Völkerschar zu werden. Und Sarah verdient es nicht, einen Sohn zu bekommen. Und Hagar und Ismael waren keine besonders guten Menschen. Und trotzdem hat Gott ihnen Barmherzigkeit und Gnade geschenkt. Warum? Weil Jesus, der Engel des Herrn, in die Bresche getreten ist. Jesus hat getragen, was Abraham, Sarai, Hagar, Ismael und du und ich verdient haben. Und Gott hat nicht auf das Schreien seines Sohnes Jesus gehört, damit er durch Jesus Christus alle unsere Schreie damals, jetzt bis zum heutigen Tag und bis zum Tag von Jesu Wiederkunft hören wird. Und so bist du so lange eine Gefangene oder ein Gefangener deiner Kultur, deines Individualismus, solange du nicht im tiefsten Herzen weißt, dass du so von Jesus geliebt bist. Dass er möchte, dass du umkehrst von falschen Wegen zu ihm hin, in seine geöffneten Arme. Und nur in dieser neuen Identität wirst du keine Sklaverei im Herzen, so wie Sarai, haben, sondern Freiheit. Und das führt dann auch dazu, dass wir keine anderen unterdrücken, ausbeuten oder quälen müssen. Wisst ihr, wie Gottes Herzschlag ist? Ich lese euch mal aus dem Propheten Jesaja vor. Da steht im ersten Kapitel Vers 17. Ich nehme Vers 16 dazu. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen. Lasst ab vom Bösen. Lernt Gutes tun, trachtet nach Recht. Helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der Witwen Sache. Vielleicht sind in unserer Gesellschaft nicht so sehr die Waisen und die Witwen, wobei Einsamkeit auch ein Riesenproblem ist, die marginalisierte Gruppe, sondern vielleicht andere Menschen. Aber es ist Gottes Herzschlag, auch diesen Menschen zu begegnen. Er tut es durch dich und durch mich, weil er möchte, dass du frei bist von den Zwängen dieser Gesellschaft, damit du in dieser Freiheit dich auch für andere Menschen investieren kannst. Möchtest du diese Freiheit erleben? Jesus lädt dich ein, dein Herz zum ersten Mal heute oder vielleicht auch wieder ganz neu aufzumachen, ihm nachzufolgen. Dieser ganze Bibelabschnitt, so schwierig die Geschichte aus der alten Zeit ist, die macht uns Mut. Weil ein Gottesmann wie Abraham richtig, richtig schwere Fehler begeht und Gott ihn trotzdem lieb hat. Und ich weiß, dass du auch richtig, richtig schwere Fehler getan hast und tun wirst in deinem Leben. Und ich sage dir, Gott hat dich trotzdem von ganzem Herzen lieb. Und er hält seinen Bund in Jesus, den er aufgerichtet hat durch sein Blut. Und in Jesus gibt es diesen Bund, so wie Gott damals mit Abraham einen Bund geschlossen hat, auch für dich und für mich, in dem unsere Schuld und unser Versagen vergeben sind. Und Gott wird auch auf Umwegen und in anderen Zeitplänen in deinem Leben, wenn du ihm vertraust, zum guten Ziel kommen. Ich will noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der Gott bist, der uns sieht. Damals die Menschen wie Hagar und heute jeden Einzelnen von uns. Auch und gerade dann, wenn unsere Lebensflasche leer ist, Herr, und wir keine Kraft mehr haben. Wenn wir da liegen und schreien, dann hörst du uns und du greifst ein in unser Leben, das hast du versprochen. Herr, und deine Wege sind aber oft anders als unsere, Herr. Und wir können sie nicht begreifen und es fällt uns auch oft schwer, sie anzunehmen, Herr. Und ich bete, dass wir das können, dass wir so eine Begegnung mit dir haben, dass wir dir von ganzem Herzen vertrauen, dass du in unserem Leben zum Ziel kommst, Herr. Dass wir nicht uns selbst helfen müssen, damit du uns hilfst, sondern dass wir darauf vertrauen, dass du das machst, Herr. Ich danke dir so sehr für Jesus Christus, den du ja nicht erhört hast, als er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da bliebst du still, weil du wusstest, nur dadurch kannst du heute jeden von uns hören und dürfen wir zu dir rufen und wir wissen, du bist da. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen und ehren dich, Herr Jesus Christus, als unseren Herrn und König, den auferstandenen Herrn und König, Herr. Bitte segne uns im Verstehen dieses großen Wunders. Amen.